Abschnitt 12.5. Kognitive Bewertungstheorien. An sich ist nichts weder gut noch böse. Das Denken macht es erst dazu. William Shakespeare. Nicht jede potenziell emotionsauslösende Situation wird eine Emotion hervorbringen. Es kommt letztlich darauf an, wie die Situation bewertet wird. Diesen Einwand hatte, wie oben beschrieben, bereits Worcester gegen die Theorie von James vorgebracht. Ein ähnlicher Gedanke findet sich über 70 Jahre später auch bei Schachter, dessen Theorie man als Bindeglied zwischen den psychophysiologischen und den kognitiven Bewertungstheorien betrachten kann. Wie James sah Schachter die Empfindung körperlicher bzw. physiologischer Veränderungen als eine notwendige Bedingung von subjektiv erlebten Emotionen an. Er ging aber gleichzeitig davon aus, dass dies allein nicht reiche. Zu der körperlichen Empfindung müssten noch Kognitionen kommen, damit man von einer Emotion sprechen kann. Schachter hatte dabei offenbar zwei Arten von Kognitionen im Sinn. Erstens müsste eine Situation als emotionsrelevant, zum Beispiel bedrohlich oder erfreulich, bewertet werden. Zweitens müsste man die Körperempfindung auch ursächlich auf die eingeschätzte Situation zurückführen. Körperliche Veränderungen, die Schachter als eher unspezifische Erregung auffasste, könnten für unterschiedliche Emotionsqualitäten wie Wut, Trauer und Freude nicht verantwortlich sein. Diese hängen nach Schachter von Kognitionen ab. Somit soll also ein Ereignis zu einer unspezifischen Erregung führen und die Kognitionen sollen aus dieser Erregung eine spezifische emotionale Empfindung entstehen lassen. Studie von Schachter und Singer, 1962. Zur Überprüfung seiner theoretischen Überlegungen führte Schachter zusammen mit Singer ein Experiment durch, das zu den berühmtesten psychologischen Experimenten zählt. Es ist zwar häufig kritisiert worden, hat aber gleichzeitig zahlreiche Forscher angeregt, Studien in diesem Bereich durchzuführen. Die Autoren variierten in ihrem Experiment die Erregung ihrer Probanden, indem sie ihnen Adrenalin oder eine Kochsalzlösung initiierten. Eine Gruppe der Probanden, die Adrenalin bekommen hatten, wurden über die erregende Wirkung der Substanz, zum Beispiel Schwitzen und ein Anstieg der Herzfrequenz, informiert und konnten so ihre Erregung auf die Injektion zurückführen. Eine zweite Gruppe wurde nicht über die Wirkung informiert und eine dritte Gruppe erhielt eine falsche Information. Dieser Gruppe wurde mitgeteilt, die Substanz könne zu Juckreiz und leichten Kopfschmerzen führen. Somit hatte nur die erste Gruppe eine plausible Erklärung für die nach der Injektion auftretende Erregung. Die anderen beiden Gruppen hatten keine Erklärung. Schachter und Singer nahmen nun an, dass in den beiden zuletzt genannten Gruppen ein Bedürfnis entstehen sollte, nach der Ursache für ihre physiologische Erregung zu suchen. Durch den weiteren Versuchsablauf legten sie den Probanden eine Erklärung nahe. Eine angeblich andere Versuchsperson, die in Wirklichkeit ein Vertrauter des Versuchsleiters war, sollte mit den Probanden zusammen auf den Fortgang der Untersuchung warten. Diese Person verhielt sich entweder euphorisch oder zeigte sich über indiskrete Fragen, die sie in einem Fragebogen beantworten sollte, verärgert. Es wurde erwartet, dass Personen, die durch eine Adrenalininjektion physiologisch erregt waren, eine ähnliche Emotion zeigen bzw. berichten sollten wie die andere anwesende Person, also der Vertraute des Versuchsleiters, wenn sie keine Erklärung für die Erregung hatten. Personen, die nicht physiologisch erregt waren, weil sie nur eine Kochsalzlösung erhalten hatten, und Personen, die über die Wirkung des Adrenalins informiert waren, sollten nicht die Emotionen der anderen Person übernehmen. Die Ergebnisse entsprachen den Hypothesen teilweise. So zeigten und berichteten die Personen, die mit der euphorischen Person warteten, zum Beispiel mehr positive Emotionen, wenn sie nicht oder falsch über die Wirkung der initiierten Substanz informiert worden waren, als wenn sie korrekt informiert worden waren. Sie haben sich also der Emotion der anderen Person eher angeschlossen, wenn sie keine Erklärung für ihre eigene Erregung hatten. Studie Ende. Schachter hat die Reflexion über die Bedeutsamkeit und die Ursachen physiologischer Erregung diskutiert. In vielen kognitiven Bewertungstheorien geht es dagegen um eine andere Art von Kognition. Wir betrachten Situationen nicht objektiv, sondern subjektiv in Hinblick auf unser Wohlergehen, auf unsere aktuellen Ziele, Bedürfnisse und auf die Möglichkeiten, sie zu bewältigen. Werden wir mit einem potenziell emotionsauslösenden Ereignis konfrontiert, werden wir versuchen, systematisch einzuschätzen, inwiefern dieses für uns positiv oder negativ ist, sich unserer Kontrolle entzieht oder beherrschbar ist, unsere Zielerreichung unterstützt oder hindert, uns vertraut oder neuartig ist. Schließlich wägen wir ab, ob wir den Anforderungen, die das Ereignis an uns stellt, gerecht werden können oder ob diese unsere Bewältigungskapazitäten übersteigen. Diese Einschätzungen münden in einer Reihe spezifischer Emotionsreaktionen auf physiologischer, subjektiver und Verhaltensebene. Vor diesem Hintergrund werden zum Beispiel manche von Ihnen die Vorstellung, vor einem großen Publikum eine Präsentation zu geben, in freudiger Erregung als eine spielerische Herausforderung betrachten. Andere wiederum werden darin eine Routinehandlung des studentischen Alltags sehen. Und so manch einem wird allein der Gedanke an die Situation Angst und schlaflose Nächte bereiten. Die geschilderten Überlegungen bilden die Grundannahme der kognitiven Bewertungstheorien. Auch wenn der Gedanke bereits in der Antike zu finden ist, so war es Magda Arnold, die als erste Emotionsforscherin den Begriff Einschätzung verwendete, als sie Einschätzungen als Grundlage für die Entstehung von Emotionen voraussetzte. Richard Lazarus prägte mit seinen Arbeiten zu Stress und Emotionen in den 1960er Jahren die Entwicklung dieses theoretischen Ansatzes entscheidend mit. Siehe Kapitel 13. Emotionen und Stress sah er als Ergebnis eines zweistufigen Einschätzungsprozesses. Zunächst bewerten wir ein Ereignis im Hinblick darauf, ob es eine positive oder negative Bedeutung für unser Wohlergehen hat. Primäre Einschätzung. Ebenfalls schätzen wir ein, inwiefern wir in der Lage sind, die Anforderungen, die das Ereignis an uns stellt, zu bewältigen. Sekundäre Einschätzung. Der Prozess der Emotionsentstehung ist dynamisch. Wir bewerten die Situation neu, wenn wir neue Informationen über sie bekommen oder sich unsere Bedürfnislage verändert hat. Studie von Speisemann et al. 1964. Die Arbeitsgruppe um Lazarus führte in den 1960er Jahren eine Reihe von Experimenten zum Einfluss von Situationseinschätzungen auf Stresserleben durch. Die Erkenntnisse, die Lazarus aus dieser Forschung bezog, flossen später in seine Emotionstheorie ein. Die im Folgenden zu beschreibende klassische emotionspsychologische Studie aus dieser Zeit demonstriert eindrücklich die Rolle von Bewertungsprozessen bei der Entstehung von Stress. Speismann et al. Demonstrierten experimentell, wie die Art der Einschätzung einer Situation oder eines Objektes unsere Stress- bzw. Emotionsreaktionen beeinflusst. Die Versuchspersonen sahen einen ethnologischen Film, der von Beschneidungsritualen an Jugendlichen eines australischen Ureinwohnerstammes handelte. Es dürfte für Sie leicht vorstellbar sein, dass Szenen, die den konkreten, blutigen Eingriff und die Schmerzen der Jugendlichen abbilden, bedrohlicher Natur und imstande sind, eine intensive Stressreaktion hervorzurufen. Die Bewertung der Bedrohlichkeit wurde in Form verschiedener Sprecherkommentare variiert, die den Film unterlegten. Der intellektualisierende Kommentar wies die Versuchspersonen an, sich den Film und die Handlung aus einer distanzierten, anthropologisch interessierten Perspektive anzuschauen. In der leugnenden Bedingung hob der Kommentar die feierliche und freudvolle Seite des Initiationsritus hervor und verharmloste die Schmerzen und deren Folgen. Der traumatisierende Kommentar betonte dagegen die Schmerzen und Gefahren des Verfahrens. Die Kontrollgruppe schaute sich den Film ohne einen Kommentar an. Die wissenschaftliche Betrachtung in der intellektualisierenden Bedingung sowie die verharmlosende Betrachtung in der leugnenden Bedingung sollten eine niedrige Bedrohlichkeit nahelegen und folglich eine niedrige Stressreaktion im Vergleich zur Kontrollgruppe bewirken. Im Vergleich zu allen anderen Bedingungen sollten die Versuchspersonen in der traumatisierenden Bedingung die stärkste Stressreaktion zeigen. Während des Films wurden zwei physiologische Stressmaße und am Ende des Films die subjektiven Stressberichte zum Stresserleben erhoben. Im Großen und Ganzen entsprachen die Ergebnisse den Erwartungen der Forschungsgruppe. Bezüglich des Stressberichtes konnten keine Unterschiede im Stresserleben der vier Bedingungen festgestellt werden. Das Stressmaß der elektrischen Hautleitfähigkeit aber variierte in den Gruppen wie angenommen. Die Stressreaktion war in der Traumabedingung am stärksten ausgeprägt, fiel in der Kontrollbedingung etwas ab und war schließlich in der intellektualisierenden und leugnenden Bedingung signifikant geringer im Kontrast zu den übrigen Bedingungen. Studie Ende. In der Tradition der Lazarus-Experimente steht das Experiment von Tomaka et Alii. Sie zeigten, dass Studierende weniger Angst vor einer Prüfung hatten, wenn sie die Prüfungssituation als eine Herausforderung auffassten, bei der sie ihr Bestes geben werden und die sie in ihrer persönlichen Entwicklung weiterbringt. Lag ihr Augenmerk dagegen eher auf der Benotung der Prüfung und sahen sie in ihr somit eher eine Bedrohung, stieg die Angst vor der Prüfungssituation. Sollten Sie also das nächste Mal Sorge und Angst vor einer kommenden Prüfung verspüren, stellen Sie sich so gut wie es geht vor, diese Prüfung sei Ihre Chance zu zeigen, was Sie können. Besinnen Sie sich auf Ihre vergangenen Erfolge und nehmen Sie gedanklich vorweg, womit Sie sich belohnen werden. Siehe Abbildung 12.2 im gedruckten Buch. Die ursächliche Rolle von Bewertung bei der Emotionsentstehung ist oft angezweifelt worden. Die Kritik gründete vor allem darauf, dass affektive Prozesse oftmals schneller als kognitive Prozesse ablaufen und Emotionen auch durch unterschwellig dargebotene, der bewussten Verarbeitung nicht zugängliche Reize ausgelöst werden können. Sayong brachte die Kritik mit dem Titel seines Aufsatzes »Preferences need no inferences« auf den Punkt. Diese Kritik trifft dann zu, wenn die Bewertungen deliberativ bzw. bewusst vorgenommen werden. Allerdings verraten bereits Arnold und Lazarus den heute ebenfalls aktuellen Standpunkt des kognitiven Ansatzes, dass Bewertungen sowohl deliberativer, bewusst abwägender, als auch automatischer Natur sein können. Die Annahme ist vielmehr, dass die Bewertungsprozesse überwiegend außerhalb des Bewusstseins unwillkürlich und sehr schnell ablaufen. Im Allgemeinen herrscht Übereinkunft darüber, dass die Einschätzungsprozesse kognitiver Natur sind und eine Vielfalt kognitiver Prozesse, die auf verschiedenen Ebenen der Bewusstheit, Automatizität und Komplexität operieren, beinhalten. Die Einschätzung basiert auf kontinuierlich anhaltenden Bewertungen, Reaktionen und Umbewertungen vor dem Hintergrund aktuell bestehender Ziele und Bedürfnisse des Individuums. Die physiologische Grundlage des Zusammenspiels bewusster und automatischer Bewertungsprozesse erläutert Ledoux. Demnach werden eingehende Informationen von den Sinnesorganen an den Thalamus geleitet. Ledoux erläutert dies am Beispiel eines gekrümmten Objekts, das man auf dem Waldboden entdeckt. Im Thalamus kommt es zu einer schnellen, aber ungenauen und groben Bewertung des Objekts. Hier wird zum Beispiel eingeschätzt, ob das Objekt gefährlich ist oder nicht. Ist es eine Schlange oder nur ein harmloser Stock? Diese Information wird dann zunächst über einen sehr kurzen, schnellen Weg an die Amygdala geschickt, die über den Hypothalamus einen direkten Einfluss auf das hormonelle und vegetative System haben. Dadurch wird der Körper sehr schnell, noch bevor die Bewertung durch den Thalamus überhaupt ans Großhirn gelangt und somit bewusst wird, in Handlungsbereitschaft versetzt. Es werden zum Beispiel die Herzfrequenz und die Atmung beschleunigt und Glucose wird aus der Leber ins Blut freigesetzt. Gleichzeitig mit der Information an die Amygdala schickt der Thalamus die Information an die Großhirnrinde, wo es zu einer genaueren und elaborierteren Verarbeitung kommt. Jetzt wird das Ergebnis der Bewertung bewusst und es können für die weitere Bewertung auch Informationen aus dem Gedächtnis abgerufen werden. Das elaborierte Ergebnis wird wiederum an die Amygdala weitergegeben. Aus Studien mit akustischen Reizen weiß man, dass die erste grobe Information die Amygdala etwa doppelt so schnell erreicht wie die elaborierte Information. Eine weitere Annahme kognitiver Bewertungstheorien stellt heraus, dass jeder einzelnen Emotion ein spezifisches, einzigartiges Bewertungsmuster zugrunde liegt. Die einzelnen Bewertungen werden entlang verschiedener Einschätzungsdimensionen wie etwa Annehmlichkeit, Kontrolle und Vertrautheit vorgenommen und anschließend zu einer bestimmten Einschätzung kombiniert. Diese löst je nach ihrem Profil eine bestimmte Emotion aus. So gehen beispielsweise Angst unter anderem Einschätzungen von hoher Plötzlichkeit und niedriger Vertrautheit voraus. Die Anzahl der kritischen Einschätzungsdimensionen variiert von Theorie zu Theorie, wie Sie der Tabelle 12 im gedruckten Buch entnehmen können. Einschätzungsdimensionen wie Neuheit, Valenz und Zielrelevanz postulieren jedoch alle Theorien. Ziel dieses Kapitels war es, Ihnen einen Überblick zu bestehenden Forschungsansätzen und Emotionstheorien zu verschaffen. Viele der hier geschilderten Ansätze haben Sie vor Ihrem historischen Entstehungshintergrund kennengelernt und Sie sollten nun nachvollziehen können, wie sich die Ansätze in Abgrenzung und Ergänzung zueinander entwickelten. Diese theoretischen Annahmen sind nach wie vor aktuell und bilden die Grundlagen heutiger Weiterentwicklungen. So leben beispielsweise darwinsche Grundannahmen in der Evolutionstheorie der Emotionen von Tooby und Cosmides weiter.